Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Willkommen zum Hörgang. Beim Podcast von Springer Medizin geht es heute um Brustkrebs. Genauer gesagt um frühen Brustkrebs mit einem hohen Rezidivrisiko. Diese Patientinnen hatten bislang eine relativ schlechte Prognose. Jetzt gibt es für sie eine neue Therapieoption, die einen großen Unterschied macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Carola Göring und spreche heute mit Dr. Katrin Strasser-Weipel über die Studienergebnisse, die zur Zulassungserweiterung für den CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib geführt haben. Diese Folge wird von der Firma Eli Lilly unterstützt. Ich begrüße heute hier im virtuellen Studio Frau Privatdozentin Dr. Strasser-Weipel. Frau Dr. Strasser-Weipel ist Oberärztin am Zentrum für Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin am Wilhelminspital in Wien. Als Dozentin lehrt sie an der Med-Uni Wien. Neben ihrer klinischen Tätigkeit in Ambulanz und Tagesklinik ist sie wissenschaftlich tätig. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist das Mammakarzinom, über das wir heute reden. Aber bevor wir mehr ins Detail gehen, was ist das wichtigste Ergebnis dieser Studie, die zur Zulassungserweiterung für den CDK4/6-Inhibitor geführt hat?
Grundsätzlich der allerwichtigste Punkt dieser Studie ist, dass eine neue Substanzklasse, nämlich die CDK4/6-Inhibitoren, jetzt etabliert ist beim frühen Mammakarzinom. Die bisherigen Daten zu Palbociclib waren negativ und hier ist nun erstmals eine positive Studie gelungen und das bringt den Vorteil, dass für Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko nun diese Substanzklasse und natürlich auch im Speziellen diese Substanz zur Verfügung steht. Im Konkreten sieht das so aus, dass für Patientinnen mit hohem Risiko ein zusätzlicher Benefit im invasiven krankheitsfreien Überleben von zwischen 4% und 6% nach 3 Jahren erreicht wurde. Das bedeutet eine 30-prozentige Risikoreduktion, dass der Brustkrebs zurückkommt. Und was insbesondere auch sehr wichtig ist, ist, dass die Therapiedauer von Abemaciclib zwar 2 Jahre war, dass aber eine rezente aktuelle Analyse gezeigt hat, dass auch darüber hinaus dieser Benefit erhalten bleibt, dass sozusagen diese Rezidive nicht nachgeholt werden, sondern dass es echt eine offensichtlich höhere Heilungsrate bedeutet bei Patientinnen, die diese Substanz über 2 Jahre bekommen.
Das sind ja wirklich beeindruckende Ergebnisse. Können Sie kurz beschreiben, wer die Patientinnen sind und wie die Studie durchgeführt wurde?
Ja, diese Studie war eine internationale randomisierte Phase-3-Studie, in die Patientinnen mit hormonrezeptorpositivem, HER2-negativem Brustkrebs mit hohem Risiko eingebracht wurden. Das hohe Risiko entspricht im Wesentlichen dem, was wir aus dem klinischen Alltag kennen oder wie wir es definieren würden. Die Studienpopulation wurde in 2 Kohorten geteilt. Die erste Kohorte waren Patientinnen, die entweder mindestens 4 positive axilläre Lymphknoten hatten oder positive axilläre Lymphknoten und entweder ein G3 oder eine Größe des Primärtumors von mindestens 5 cm. Die zweite Kohorte waren Patientinnen mit 1-3 positiven Lymphknoten und einem hohen Ki-67 über 20%. Die brauchten sonst keine weiteren Risikofaktoren. Das hat man gemacht, um sich im Speziellen anzuschauen, ob ein hohes Ki-67 auch für sich alleine stehend bei Patientinnen mit positiven Lymphknoten ein so großer Risikofaktor ist, dass ein CDK4/6-Inhibitor auch etwas bringt. Insgesamt wurden über 5600 Patientinnen eingebracht, die 1:1 randomisiert wurden in eine Hormontherapie mit Abemaciclib versus alleiniger Hormontherapie. Es gab kein Placebo, weil das Abemaciclib eine sehr spezielle Toxizität, nämlich den Durchfall hat, anhand derer man sicherlich rasch draufgekommen wäre, wer das Placebo bekommt und wer nicht. Das hätte wahrscheinlich wenig gebracht. Und die Therapiedauer vom Abemaciclib war dann 2 Jahre und nachher ging dann die alleinige normale Hormontherapie weiter. Und wie gesagt, der primäre Endpunkt war das invasive krankheitsfreie Überleben.
Danke für diese Erläuterungen zu Patientinnen und Studiendesign. Was gibt es für wissenschaftliche Überlegungen hinter der Studie?
Also ich denke, wesentlich ist die gute Auswahl der Patientinnen anhand des hohen Risikos. Vielleicht hat diese Studie das auch richtiger gemacht als die anderen adjuvanten Studien mit den CDK4/6-Inhibitoren, weil das Prinzip ja aufgegangen ist. Wir sehen ja einen großen Benefit, die Überlegung auch nicht nur das Tumorstadium zu nehmen, also positive Lymphknoten und großer Primärtumor, sondern auch das Ki-67 als wesentlichen Faktor hier hineinzunehmen, was sicher richtig und wichtig. Und man sieht auch anhand der Daten, dass das wichtig ist, weil genau diese Kohorte hatte den meisten, den größten Benefit von der Therapie. Die Studiengröße an sich ist natürlich erklärbar dadurch, dass die Patientinnen an sich ein geringes Rezidivrisiko haben und man keinen Unterschied darstellen kann, wenn die Studie kleiner wäre. Und ansonsten denke ich, ist das eine sehr normale und auch erwartbare randomisierte Phase-3-Studie im adjuvanten Setting, was vielleicht auch ein Vorteil ist, dass es eigentlich kein sehr spezielles oder sehr kompliziertes Studiendesign ist, weil sie letztlich 1:1 in den klinischen Alltag umlegbar ist.
Klinischer Alltag ist ein sehr gutes Stichwort. Offenbar gibt es ja in der Gruppe der hormonrezeptor-positiven HER2-negativen Patientinnen doch einen großen Unmet Need. Was macht Abemaciclib neben dem großen Benefit der Reduktion des Rezidivrisikos so besonders?
Ich denke, das wirklich Besondere an der Studie ist, dass wir für jene Patientinnen mit hormonsensitivem Brustkrebs, die ein hohes Tumorstadium haben oder einfach ein hohes Risiko haben, nach abgeschlossener Therapie bislang nur die Möglichkeit hatten, die Hormontherapie zu verlängern, um dieses Risiko noch zu reduzieren. Und da gibt es viele Studien, die haben die Hormontherapie von 5 auf 10 Jahre verlängert oder auf 7 Jahre. Und wir haben noch immer noch das eine oder das eine halbe Prozent dazu herausgeholt. Und jetzt gibt es erstmals hier eine Therapie, die nur über 2 Jahre geht und trotzdem einen großen Unterschied macht. Und das ist wirklich ein ganz neuer Schritt für diese Patientinnen, denen wir bislang wirklich jahrelange Therapien zumuten mussten, die auch nicht ganz untoxisch sind. Und natürlich muss man auch dazu sagen, diese 2-jährige Therapie ist keine Chemotherapie, sondern sie ist von der Toxizität her sehr gut handelbar. Wenn man das Ausmaß des Durchfalls einmal im Griff hat, dann vertragen diese Patientinnen die Therapie wirklich sehr gut. Und das sind, glaube ich, die 2 Faktoren, die diese Therapie zu etwas Besonderem und zu einem wichtigen neuen Schritt machen in diesem Setting.
Sie sagten keine Chemotherapie. Das heißt, diese Therapie wird oral gegeben?
Ja, diese Therapie besteht aus einer Tablette in der Früh und einer Tablette am Abend, die man durchgehend nimmt, während der ganzen Zeit keine Chemotherapie. Und natürlich nach anfänglich mehr Kontrollen ist es auch so, dass diese Patientinnen wie ganz normale Patientinnen, die eine Hormontherapie haben, auch zu den Kontrollen nur in großen Abständen kommen müssen und wirklich ein normales Leben führen können.
Sie sprachen ja eben schon die Toxizität an und hier die Diarrhö unter Abemaciclib. Welche weiteren Nebenwirkungen können denn auftreten? Das heißt, worauf müssen Ihre KollegInnen in der Klinik achten und was können sie gegebenenfalls präventiv tun?
Also was die Durchfälle betrifft, glaube ich, zahlt es sich aus, gerade bei älteren, fragilen Patienten oder Patientinnen, die vielleicht selbst nicht in der Lage sind, die Medikation zu reduzieren, wenn es zum Durchfall kommt, oder die schon eine Niereninsuffizienz haben, von Anfang an Loperamid dazuzugeben, der Patientin das genau zu erklären, was sie tun muss, gegebenenfalls engmaschigere Kontrollen einzuführen oder auch sogar einschleichend zu dosieren, das heißt mit einer niedrigeren Dosis anzufangen. Das entspricht jetzt nicht dem Studienprotokoll, aber im klinischen Alltag weiß man schon, welcher Patientin man das von Anfang an so zumuten kann oder nicht. Es zeigen sich aber auch anhand der Daten, dass diese Toxizität relativ rasch gut im Griff ist bei den Patientinnen. Man muss nur herausfinden, welche Begleitmedikation die Patientin braucht. Ansonsten gibt es Müdigkeit und Blutarmut in geringem Ausmaß, so wie bei den anderen CDK4/6-Inhibitoren und ein gering erhöhtes Risiko von tiefen Beinvenenthrombosen und Pulmonalembolien und auch einen ganz geringen Prozentsatz an Patientinnen, die eine interstitielle Lungenerkrankung bekommen haben. Das sind Dinge, die so niedrig sind von den Prozentzahlen her, dass sie keine prophylaktische Therapie rechtfertigen würden. Aber man sollte den Zusammenhang mit der Medikation kennen, um auch letztlich bei Patientinnen, bei denen es zu so einer Toxizität kommt, möglicherweise die Therapie auszusetzen oder auch zu beenden.
Wenn wir das jetzt alles nochmal zusammen betrachten, die Einschlusskriterien, den großen Benefit der Substanz und die Sicherheit, welchen Patientinnen würden Sie zusätzlich zur adjuvanten endokrinen Therapie den CDK4/6-Inhibitor Abemaciclib empfehlen?
Das Gute ist, dass in der Zulassung in Europa nur allgemein drinnen steht hohes Risiko. Daher ist das letztlich dem Kliniker ein bisschen überlassen, sollte natürlich von einem Tumorboard entschieden werden. Man muss aber sagen, dass die Inklusionskriterien der Studie das hohe Risiko sehr nachvollziehbar definieren. Das heißt, wenn man sich auf die Einschlusskriterien der Studie bezieht und diese verwendet, kann man auch die Indikation sehr gut ableiten. Das wären eben Patientinnen mit mindestens 4 positiven Lymphknoten oder mit positiven Lymphknoten und entweder einem hohen G67 oder einem G3 oder einem großen Primärtumor. Ich glaube, wir würden das im klinischen Alltag auch wirklich so sehen, dass das unsere hohen Risikopatientinnen sind. Daher ist das nicht besonders kompliziert.
Frau Dr. Strasser-Weipel, Sie sind mit uns in die Details der Monarch-E-Studie mit Abemaciclib gegangen und haben die sich daraus ergebende neue Situation für Patientinnen mit frühem Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko geschildert. Was sollten Ihre KollegInnen zu diesem Thema unbedingt beherzigen?
Also ich denke, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Man sollte diese Daten wirklich rasch in die Praxis umsetzen. Da gibt es auch keinen Grund, abzuwarten oder vorsichtig zu sein. Wir haben Erfahrung mit der Substanz im metastasierten Setting. Jeder hat das schon mal gegeben. Das ist nicht besonders gefährlich. Wenn man unsicher ist und Patientinnen sind älter, wie gesagt, kann man einschleichend dosieren. Man sollte an die Diarrhoeprophylaxe denken. Und ein wichtiger Punkt, so wie bei allen endokrinen Therapien und bei allen Therapien, bei denen es um die Mühen der Ebene geht, also das heißt um die Compliance über Jahre, wichtiger als gleich mit einer hohen Dosis sofort anzufangen, ist, die Patientin dazu zu bringen, dass sie es überhaupt nimmt. Das heißt, gegebenenfalls erst nach der Strahlentherapie vorsichtig anfangen, einschleichend dosieren, Toxizitäten beachten, regelmäßige Kontrollen am Anfang, damit man so einen Modus findet, wie die Patientin dieses Medikament dann über 2 Jahre nehmen kann. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
Vielen Dank, Frau Dr. Strasser-Weipel, für diese tolle Analyse und Ihre Empfehlungen.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war der Hörgang. Diesmal mit Infos zu einer neuen Option für Patientinnen mit frühem Brustkrebs und hohem Rezidivrisiko. Dieser Podcast wurde Ihnen von der Firma Eli Lilly gewidmet.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.